Pois. Freuen, jubeln, genau, jauchzen war noch als Überlegung, also als, weil jauchzen ja so ein ungewöhnliches Wort ist, ne? Macht man ja gar nicht so häufig, oder? Da hat einer gejauchzt. Ja, ich würde euch jetzt ein bisschen predigen. Heiliger Geist, bitte hilf du dabei. Hilf du beim Zuhören und hilf du auch beim Reden. Amen. Am 10.01. hatte ich hier schon mal ein bisschen eine Predigt gehalten und dort das Beispiel genommen von einer Bergwanderung, von den Schutzhütten, die so unterwegs sind. Und ich möchte gerne heute dieses Bild nochmal aufgreifen und ein bisschen erst was über das Wandern erzählen, weil ich finde das toll, das ist irgendwie, das weckt auch so ein Stück Sehnsucht bei mir und vielleicht auch bei euch. Beim Wandern ist das so, wenn man so einen alpinen Wanderweg macht, dann ist das häufig so, dass es da eigentlich gar keinen Weg gibt, sondern dass man querfeld eingeht und dass immer ab und zu irgendwelche Markierungen sind. Beim GR20 ist das ein roter und ein weißer Strich. Wenn man die sieht und man geht sozusagen, sucht eine Markierung nach der nächsten und wenn man die findet, ist das relativ gut, weil dann kommt man auch irgendwo da an, wo man auch hin will. Und wenn man irgendwann gar keine mehr findet, dann ist das irgendwie Kacke. Jetzt im vergangenen Sommer war ich mit Felix und meinem Freund Uli, wollten wir auf den Monte Cinto steigen. Wir sind ganz früh aufgestanden, um 5 Uhr morgens, dass wir vor 6 Uhr auf dem Weg sind. Nebenbei bemerkt, vielleicht mal so als ganz kleiner Lebenstipp, also kleine Lebensweisheit, man sollte nicht am Abend vorher eine Pizza mit Zwiebeln essen. Aber wir sind ganz früh morgens los und hatten uns erst, ging es einen Weg entlang, da war es noch relativ einfach. Und irgendwann sollten wir, ging es querfeldein weiter. Mein Freund Uli hatte an seiner Uhr sogar ein Höhenmesser und es gab noch einen ganz markanten Punkt, noch eine Schutzhütte, die sind jetzt nicht so riesig groß, die sind halt, keine Ahnung, wie so 10 Gästeklos ungefähr so groß, die haben wir gesucht, weil das war so ein markanter Punkt und von da aus sollte es dann wieder so ein Stück weit mit leichten Markierungen weitergehen. Und wir suchten diese Schutzhütte und suchten sie und wir hatten auch schon seit Ewigkeiten keine Markierung mehr gesehen. Es war irgendwie relativ unklar, wo geht's denn jetzt hier eigentlich weiter? Und wir haben gesagt, aber wir sind jetzt hier schon auf der Höhe von, keine Ahnung, 1600 Metern. Hier müsste irgendwo jetzt doch hier diese vermaledeite Hütte sein. Aber es war nichts zu sehen und irgendwann, als wir da rumirrten, sage ich sie, ja, wir sind auf der richtigen Höhe, aber wir sind auf dem falschen Bergrücken. Die Hütte ist da drüben. Und jetzt konnte man nicht einfach nur darüber laufen, sondern dazwischen war halt nochmal ein tiefes Tal. Und dann wieder runter und wieder hoch und dann halt ohne Weg querfeldein, zumal es da halt so ein dorniges Buschwerk gibt und nur einer eine lange Hose dabei hatte. Ja, also diese Markierung unterwegs zu finden, ist total hilfreich. Und gerade wenn der Weg überhaupt nicht klar ist. Wenn der Weg klar ist, dann brauchst du das nicht unbedingt. Aber wenn es unklar ist, dann brauchst du es. Und ich glaube, das jetzt mal übertragen auf unsere Zeit. Aktuell ist die Zeit total unklar. Wann machen die Schulen wieder auf? Können wir dieses Jahr irgendwas machen? Kann man in Urlaub fahren? Was wird aus der Alleestraße? Was wird aus den ganzen, was wird aus unserer Wirtschaft? Was wird aus den mutierten Erkrankungsviren? Was wird denn jetzt so? So viele Dinge sind unklar, so viele Dinge sind so nebulös, was so die Zukunft angeht. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen uns so ein paar Markierungen geben möchte, wo man sozusagen sich so anlanghangeln kann, dass man den Weg irgendwie durch diese Zeit ganz gut hinbekommt. Und ein ganz berühmter Text aus Philipper 4, über den hier auch schon ganz häufig gepredigt wurde, ich lese ihn euch mal vor. Aber manchmal sind es ja gerade die Dinge, in solchen kniffligen Zeiten, und ich weiß, dass das für viele Leute herausfordernde Zeiten sind, manchmal die bekannten, guten, alten Texte, auf die wir zurückfallen und zurückgreifen können, wo wir nicht ein theologisches Ping-Pong brauchen zu irgendwelchen abgefahrenen Themen, sondern zu den grundsätzlichen Dingen. Philipper 4. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und noch etwas, Geschwister. Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein, unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Die erste Markierung, freut euch. Rejoice. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und nochmal sage ich, freut euch. Ich glaube, dass das eine Markierung ist, die in der jetzigen Zeit irgendwie relativ leicht übersehen wird. Weil das klingt irgendwie nach eigentlich dem falschen Text für diese Zeit. Freut euch alle Zeit. Was immer auch passiert, freut euch. Aber das Erste, was ich mal sagen möchte, ist, dass ich finde, dass der Kontext oder derjenige, der das schreibt, schreibt das aus einer Situation, die noch wesentlich beschissener ist, als unsere Situation ist. Gestern habe ich in der Rheinischen Post in RP Online gelesen, war der Leitartikel Frank-Walter Steinmeier trifft die Pandemie wie jeden anderen Bürger auch. Und das Erste, was ich gedacht habe, ist, nein, definitiv nicht. Was für ein Blödsinn. Also Frank-Walter Steinmeier trifft die Pandemie nicht. Es gibt Leute, die trifft die Pandemie noch härter als Frank-Walter Steinmeier. Er hat relativ viel Platz in seinem Schloss Bellevue. Er ist höchstwahrscheinlich privat krankenversichert. Ich glaube nicht, dass sein Gehalt im Moment auf der Kippe steht. Und er sich finanzielle Existenzsorgen macht. Ich glaube nicht, dass er irgendwie seine Kinder, Enkelkinder irgendwie jetzt hier im Homeschooling selber unterrichten muss, sondern ich glaube, dass er Privatlehrer hat. Und ich glaube, dass es Leute gibt, die diese Pandemie viel, viel härter trifft als Frank-Walter Steinmeier. Und deswegen dachte ich mir, was ein, ja, das, wenn so einer was sagt, das ist irgendwie, das wirkt so weit, weit, weit weg. Und so unglaubwürdig. Aber der, der diesen Text geschrieben hat mit freut euch, was immer auch geschieht, der sitzt im Gefängnis. Sitzt in Rom im Hausarrest, in Quarantäne zuerst und später im Gefängnis und weiß gar nicht, ob diese Quarantäne bei ihm, dieser Hintergefängnisaufenthalt, jemals enden wird. Ob er da jemals rauskommen wird. Und überhaupt war sein Lebensweg ja nicht irgendwie so ein Weg, wo er auf Rosen gegangen ist, von Erfolg zu Erfolg, sondern erstmal normal, so ganz menschlich betrachtet, irgendwie von einer Katastrophe in die andere. Ständig musste der fliehen, ist verprügelt worden, häufig im Gefängnis, einmal sogar gesteinigt worden und die Leute dachten, er ist tot. Und irgendwie hat er selbst das noch irgendwie überlebt und jetzt sitzt er da im Gefängnis und wir wissen halt auch, dass es, wie es weitergeht, dass er 64 nach Christus dann halt auch durchs Schwert hingerichtet wird. Also er weiß selber auch, ist realistisch, oh, ob ich da jemals rauskomme. Und der, der das schreibt, sagt, ist nicht wie jemand, der sagt, ah, ganz fern weg aus dem Schloss Bellevue irgendwie was schreibt, so, hey, das, ich, mir geht's genauso wie euch, sondern dem geht's. Also wenn der was schreibt, das ist, das hat, also er weiß, wovon er redet. Freut euch alle Zeit. Und nochmals sage ich, freut euch. Und ich glaube, dass es so total merkwürdig klingt, sich das jetzt zu machen. Das klingt so wie die falsche Zeit. Mir ist das mal so gegangen, ich hatte eine Situation, die mich mega frustriert hat. Mega frustriert hat. Ist schon was länger her. Und die mich so wütend gemacht hat und so runtergezogen hat. Und irgendwie auch, ich war richtig angepisst und hatte mir dann eine Gebetszeit vorgenommen und in dieser Gebetszeit höre ich den Heiligen Geist, wie er sagt, mach Lobpreis. Und ich habe nur gedacht, Herr, ist gerade echt kein guter Zeitpunkt dafür, ist gerade echt die falsche Zeit. Also ich fühle mich überhaupt nicht danach. Das ist ja, ich bin so gerade so frustriert und so tief zornig. Aber ich habe mich auf diesen Gedanken eingelassen und ich habe gesagt, okay, ich mache das jetzt. Ich fange jetzt an, Gott anzubeten. Und das ging auch anfangs ein bisschen holprig und vielleicht auch anfangs war das auch einfach mehr eine Willensentscheidung. Aber irgendwann hat sich echt was gedreht in meinem Herzen, in meinen Gedanken. Und meine ganze Stimmung hat sich gedreht. Und hinterher ist der Frust ist immer kleiner geworden und der Zorn, auch sogar der hat sich gedreht und ich bin richtig in Stimmung gekommen. Und ich war hinterher richtig gut drauf und ich war sogar hinterher sogar schon euphorisch. Eine kleine Hilfe, wie das gehen kann, und ich meine, der Text gibt so viel her, man kann da jetzt nicht alles sagen, aber was Paulus am Schluss sagt, richtet eure Dinge auf das, was gut ist, was wahr ist, was achtenswert ist, was positiv ist. Darüber denkt nach und dank Gott für all die Dinge, die gut waren. Und dank Gott dafür, dass du mit ihm verbunden bist. Vor ein paar, ja, ich will nicht jetzt hier so alle Zusammenfassungen von irgendwelchen alten Predigten machen, aber ich erinnere mich noch an eine Predigt, dass wir auch den Text betrachtet haben, dass Jesus vergleicht, dass das Leben im Reich Gottes so ist wie der Perlenexperte, der immer auf der Suche nach neuen Perlen ist. Man könnte das Gleichnis auch so erzählen, dass ein Typ, der sonst irgendwie auch als Händler bei Bares für Rares auftreten könnte, über Trödelmärkte geht, um tolle Gemälde zu finden. Und irgendwann sieht er ein Gemälde, wo er denkt, was macht das denn hier auf dem Trödel? Es ist vielleicht irgendwie ein Rembrandt und es ist ein Original. Und er ist wirklich ein Experte und er sieht, was das für einen Wert hat. Und der Verkäufer weiß auch, dass das ein tolles Bild ist. Der denkt auch, ja, das ist ein gutes Bild. Aber der Experte weiß, es ist ein Jahrhundertwerk. Ein verschollenes Rembrandt-Bild. Und er fragt den Verkäufer, ja, was soll das denn kosten hier, das Bild? Und der Verkäufer merkt, oh, der Typ hat wirklich Interesse, oh, der hat auch vielleicht ein bisschen Geld. Und er nennt einen sehr, sehr hohen Preis. Er sagt, 80.000 Euro. Und der Käufer ist natürlich irgendwie auch mit allen Abwassern gewaschen und sagt, boah, niemals, 40.000. Und dann sagt er, ja, 75. Und sie einigen sich hinterher bei 60.000 Euro. Der Typ sagt, okay, ich muss mal eben kurz zur Bank, ich verkaufe alle meine Sparverträge, überziehe mein Dispo und verkaufe alles, was ich gerade habe, gehe noch zum Juwelier, verkaufe meine Golduhr und meinen Ehering oder was weiß ich auch und kaufe dieses Bild für diese 75.000 Euro, auf die sie sich geeinigt haben. Aber er weiß, es ist so viel mehr wert. Es war der Deal seines Lebens. Es war das Geschäft. Es ist das Jahrhundertbild. Und so können wir uns eigentlich darüber freuen, hey, wir haben in Jesus so viel, das ist der beste Deal unseres Lebens gewesen. Es ist der beste Deal. Das Beste kommt noch. Das Beste wartet auf uns. Erste Markierung, rejoice. Freut euch an dem Herrn. Und auch wenn wir gleich Lobpreis machen, Johannes irgendwie fand das so super, dass dieses Lied kam, wir haben es nicht abgesprochen. Wir können jetzt gerade nicht unsere Stimmen, wer weiß wie, erheben. Man kann das ja trotzdem so innerlich ja irgendwie mitsingen. Also ich kann das auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen. Aber wir können unsere, wie es in der Textstelle heißt, wir können unsere Hände erheben und das deutlich machen. Ich glaube, wenn es jemals eine Zeit gab, sich in dem Herrn zu freuen, dann jetzt. Zweite Markierung. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voller Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Auch hier ist es vielleicht jetzt für viele nicht so furchtbar neu, der Gedanke, dass wir alle unsere Bitten, unsere Sorgen, unsere Gedanken irgendwie vor Gott bringen und uns keine Sorgen machen. Diese Markierung wird auch ganz häufig übersehen auf dem Weg. Und eine Sache, die mir das in meinem Alltagsleben irgendwie häufig so ein bisschen, dass ich das übersehe, oder eine, die mich hindert daran, das zu sehen oder das zu tun, was mich aufhält, das zu machen, ist, dass ich denke, ach, du betest irgendwie nicht besonders gut. du bist kein so richtig, du solltest ein besserer Beter sein. Du betest viel zu kurz, vor allem viel zu unregelmäßig, bist irgendwie viel zu abgelenkt, du bist viel zu stümperhaft, manchmal egoistisch, deine Motive und ob das alles so richtig ist. Du solltest viel glaubensvoller sein, du solltest anders beten irgendwie. Du betest nicht gut, Wolfgang. Eine Sache, die ich als recht tröstend empfinde, ist, dass Paulus, ein echter Held, in Römer 8 schreibt, denn wir wissen ja überhaupt nicht, wie wir beten sollen. Er schreibt das in dem Zusammenhang, dass der Geist Gottes uns dabei auch irgendwie hilft zu beten. Aber irgendwie fand ich das gut, wenn so ein Typ wie Paulus schon schreibt, dass, hey, sie, die ersten Helden des ersten Jahrhunderts, wenn die auch irgendwie häufig nicht wissen, wie sie beten sollen. Und so ein Paulus sagt, ich weiß manchmal auch überhaupt nicht, wie ich beten soll. Wenn der das nicht weiß oder der sich manchmal so fühlt, als wüsste er es nicht, dann scheint es doch auch nicht so schlimm zu sein. Dann scheint es nicht so schlimm zu sein, wenn wir uns vielleicht immer und immer wieder wie Anfänger im Beten fühlen. Es ist besser, sich wie ein Anfänger zu fühlen, wie ein Aufhörer. Und dabei zu bleiben, ja, vielleicht wird es, keine Ahnung, werde ich das hier auf dieser Seite der Ewigkeit mich immer und immer wieder fühlen wie jemand, der halt total stümperhaft betet. Aber es scheint nicht so schlimm zu sein. Es sollte uns nicht abhalten. Es scheint der falsche Gedanke zu sein, dass wir besser beten müssten, als wir heute beten können. Ein zweiter Gedanke, der mich häufig doch auch manchmal abhält, ist, dass wenn ich meine Bitten vor Gott bringe, meine Interessen habe, dass ich manchmal denke, oder auch Leute, mit denen ich spreche, die das immer wieder sagen, dass doch das Gefühl ist, Gott kümmert sich doch nicht so wirklich richtig. Und manchmal ist das natürlich eine Sache, die wir nicht wirklich so richtig aussprechen, gerade wenn man vielleicht noch mit Christen sich unterhält, dann denkt man, okay, das ist jetzt hier eine Aussage, da ernte ich auf jeden Fall Widerspruch, weil, das sagt man ja so nicht, aber manchmal fühlen wir das so, Gott interessiert sich nicht so wirklich 100%. Und wenn dieser Gedanke angeflogen kommt, ich glaube, dass wir den auch, er ist nicht gut und er ist nicht aufbauend und er ist vor allem nicht richtig und nicht wahr, dieser Gedanke. Stell dir vor, du wärst ein Spion bei der Stasi, ein Spitzel oder BND, KGB, was weiß ich, CIA und du hättest den Auftrag, einen völlig bescheuerten Auftrag, irgendwen total rund um die Uhr total zu überwachen. Und das wäre jetzt zum Beispiel irgendwie eine werdende Mama. Und diese Mama würdest du überwachen mit allem, mit Kameras, mit Abhöranlagen, jedes Telefonat, jeden Raumton, du hörst alles mit. Und es ist eine werdende Mama und du bekommst mit, wie ihre Schwangerschaft ist, wie sie das Zimmer einrichtet, wie die Geburt verläuft, wie sie sich freuen, wie die schlaflosen Nächte sind, wie die auch die Ängste sind, wenn das Kind krank ist, wie der erste Kindergeburtstag vorbereitet wird, welche Sorgen da sind, wenn das Kind in den Kindergarten geht, wie sie da irgendwie das Kind am Schulhof abgibt später und sich Sorgen macht, wird es Freunde finden, wird es klarkommen, wird es gedisst werden, kommt es in der Schule klar und wie es mitfiebert. Und du hast das alles mitbekommen als der Spitzel, weißt quasi alles über diese Frau. Und dann seid ihr da irgendwie in der BND-Zentrale und unterhaltet euch über diese Person und jemand sagt, ja, diese Frau, die kümmert sich doch einen Scheißdreck um ihr Kind. Und dann sagst du, Moment, ich glaube, wir reden von einer völlig anderen Frau. Also das ist nicht die Frau, die ich hier jetzt über 8 Jahre Tag für Tag beobachtet habe. Definitiv nicht. Und vielleicht, wenn du die Bibel nimmst, die uns viel über Gott erzählt und viel über Gott berichtet, über dich berichtet, wie Gott dich sieht, dass Gott dich gesehen hat, noch bevor du geboren wurdest, dass jeder Tag deines Lebens in seinem Tagebuch vermerkt war, obwohl er noch nicht da war, dass Gott dich kannte, noch bevor es diese Welt gab, dass Gott trotz der vielen Menschen deinen Namen kennt, dass er die Haare auf deinem Kopf gezählt hat und alle Infos zu deinem Alltag hat, dass er sogar jedes Wort kennt, bevor du es gesprochen hast. Wenn dieser Gedanke ankommt, ach Gott, interessiert er sich überhaupt für mich? Dann könntest du auch die Bibel nehmen und sagen, hä? Ich glaube, du redest von einem anderen Gott gerade. Du fieser Gedanke. Also du redest, keine Ahnung, über welchen Gott du redest, aber nicht über meinen. Eine letzte Markierung auf dem Weg. Es gibt ja noch einige. Ich möchte sie auf jeden Fall auch noch nennen. Paulus sagt, seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Eine Sache, die ich merke, wenn mir alles zu viel wird und wenn ich irgendwie mich so innerlich verlaufen habe oder irgendwie auch diese Sache, dass der Friede Gottes mein Leben so voll durchdringt und wenn ich mich irgendwie verlaufen habe innerlich, was irgendwie auch schnell leidet, ist mein freundliches Gefühl. Meine Kapazität für Güte, für zu anderen Menschen, wo ich irgendwie dann auch häufig genervt werde, sarkastisch werde und denke, ich muss jetzt erstmal auch an mich denken, was ja auch irgendwie auch nicht ein ganz falscher Gedanke ist, aber wo das echt leidet. Aber ich glaube, dass das wie eine dritte Markierung ist auf diesem Weg. Wenn ich merke, das bricht mir gerade weg, meine Worte irgendwie zu Hause und Freundlichkeit zeigt sich häufig in Worten, in dem, was wir reden, wird immer schärfer, immer negativer. Dann bin ich irgendwie vielleicht auch schon ein Stück irgendwie gerade irgendwie ab vom Weg. Befinde mich vielleicht gerade auf irgendeinem anderen Bergrücken, aber nicht mehr auf dem Weg mit Jesus hinterher. Um dann nochmal zu gucken, okay, irgendwie habe ich mich hier gerade verlaufen. Weil eigentlich ist das eine Markierung. Und ich glaube, dass das in dieser Zeit auch nicht gerade easy ist. Mir kam das so vor, im ersten Lockdown waren auch alle total motiviert, von Balkonen zu applaudieren, irgendwelche Aktionen zu machen und hier und da und dort auch noch was und irgendwie um was Nettes zu bringen in diese Zeit, um sich gegenseitig was Freundliches zu sagen. Aktuell habe ich das Gefühl, dass es irgendwie so ein bisschen hier und da etwas weniger wird. Und auch etwas, der Ton hier und da etwas rauer wird. Verständlich, total verständlich und doch, glaube ich, nicht der richtige Weg. Und ich mache da mal einen Punkt. Man könnte noch total viel dazu sagen, aber ich möchte die Band nach vorne bitten und ich möchte euch bitten, die ihr im Zoom seid und euch bitten, die ihr hier im Kulturschock seid, dass wir das heute Morgen machen. Dass wir jetzt, die Band hat einige Lieder noch vorbereitet, eine Zeit haben, wo wir uns freuen in dem Herrn. Und vielleicht guckt Paulus wirklich so ein bisschen an dieser Stelle so ein bisschen zurück und so, was immer auch passiert, freut euch. Und er guckt so ein bisschen zurück, sieht sein Leben und denkt, okay, ich sag's nochmal, doch, freut euch. Oder dass wir Gott nochmal die Themen irgendwie auch nochmal sagen, auch in unserer Anfängerart, was uns gerade beschäftigt und was wir gerne, wo wir seine Hilfe brauchen und wo uns der Arsch auf Grundeis geht. Dass wir das vor ihn bringen. Amen.